Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im 4. Buch Mose im Kapitel 21. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Soweit dieser Text aus dem Alten Testament. Wir haben vom Neuen Testament in diesem Gottesdienst schon ein paar Mal jetzt Bezug genommen auf diese alttestamentliche Begebenheit. Und auch diesen Vers aus dem Johannesevangelium möchte ich jetzt noch einmal lesen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus starb für uns am Kreuz, damit wir leben können. Das ist so ganz, ganz kurz gesagt die Botschaft von Ostern, von Karfreitag und von Ostern. Wir dürfen leben durch das Opfer Jesu, was er für uns vollbracht hat. Und diese alttestamentliche Geschichte ist vielleicht so eine kleine Vorschau, so ein Beispiel, wie Gott sich das gedacht hat. Die Schlange wurde erhöht. Jesus ist gestorben für unsere, wenn wir hier von dieser Geschichte ausgehen, für unsere Ungeduld, für unsere Undankbarkeit, für unsere Nörgelei. Vielleicht kommt uns das ja so ein bisschen bekannt vor aus unserem Leben. Irgendwie so richtig gerne warten tut ja keiner gerne. Es muss alles schnell hopp hopp gehen. Und diese Vorstellungen, die übertragen wir ja allzu oft auch gerne auf Gott. Wenn ich meine Wünsche nur sage, ja, dann muss Gott doch reagieren. Hat er das nicht versprochen? Dann muss er doch meine Gebete erfüllen. Das, was mir wichtig ist, das, was ich ihm sage. Und ich glaube, so ähnlich hat es das Volk Israel in der Wüste auch immer wieder erlebt. Sie lebten mit Gott, sie lebten mit seinen Verheißungen und trotzdem passierte nicht alles so, wie sie sich das vorgestellt haben. Auch in dieser Geschichte ist das so. Sie sind lange durch die Wüste gezogen, sie waren da lange unterwegs, das gelobte Land, was ihnen verheißen war, das war lange außer Sicht. Die Bedingungen, unter denen sie leben mussten, die waren hart, die würde sich keiner von uns wünschen. Und die Ernährung? In dieser Phase, morgens Manna, frisch, was man so eingesammelt hatte. Mittags bekam man auch nochmal Manna und abends dann das, was vom Tag übrig geblieben war. Tag aus, Tag ein, immer das Gleiche. Und dann noch das Problem, sie sollten das Land der Edomiter umgehen. Und irgendwann ist mal so eine Grenze erreicht, irgendwann ist ein Punkt erreicht, da kann man einfach nicht mehr oder da will man nicht mehr und ist verzagt und man beginnt ja zu klagen, zu nörgeln. Man ist unzufrieden. Jetzt noch dieser lange Umweg, den wir machen sollten. Jeder hat so seine persönliche Grenze und für das Volk war die Grenze offensichtlich an dieser Stelle erreicht. Jetzt reicht's. Jetzt habe ich genug. Und sie machten ihrem Unmut Luft und sie klagten gegen Gott und sie klagten gegen Mose, der ja eigentlich von Gott eingesetzt war, sie zu führen. Das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wider Gott und wider Mose. Was mich an dieser Geschichte immer wieder erstaunt und auch beunruhigt, wenn man das so liest: Was stellt das Volk eigentlich in Frage? Sie fangen an zu klagen aufgrund der alltäglichen Gegebenheiten. Aber ihre erste Klage, die sie an Gott richten, ist: Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Warum hast du uns befreit? Diese endgültige Erlösung, das, was wir glauben, was durch Jesus geschehen ist, das war diesem Volk noch unbekannt. Aber dennoch diese Geschichte von der Befreiung aus Ägypten, die Sklaverei in Ägypten, die Befreiung, der Zug durch das Schilfmeer, der Pharao, der Mann für Mann untergegangen ist in diesem Schilfmeer. Das ist diese Tradition, die bis heute lebendig ist im Volk Israel. Man feiert die Errettung. Man ist Yahweh dankbar für die Errettung, die er geschenkt hat. Befreiung aus der Hand der Peiniger. Und diese Errettung stellt das Volk in Frage. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Das Wesentliche, das Eigentliche, worauf sie jahrzehntelang gewartet hatten, diese Befreiung, plötzlich steht sie in Frage. Dass Gott der Retter ist, den sie eigentlich verehrten, dem sie eigentlich dankbar waren. Was haben sie gefeiert und sich gefreut, als Gott sie befreit hatte? Und plötzlich steht das alles in Frage, wird das alles in Zweifel gezogen. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Warum hast du uns gerettet? Das ist im Endeffekt die Frage, die dahinter steht. Musste das wirklich sein? Und um ihren Klagen Luft zu machen, geschieht etwas, was wir Menschen wahrscheinlich sehr, sehr gerne tun, um der Sache wirklich Gewicht zu verleihen. Man fängt an zu übertreiben. In seiner Klage, in seinem Ärger, in seinem Leid, dem Vermeintlichen, was man hat. Wir werden alle sterben in der Wüste. Eigentlich war nur die Rede davon, dass sie einen Umweg laufen mussten. Es sind Menschen gestorben auf dieser langen Wanderung. Aber die Geschichten, die uns überliefert sind, das, was uns erzählt wird, das Sterben der Menschen war in der Regel begründet dadurch, dass sie Gott ungehorsam geworden waren, dass sie eigenmächtig gehandelt haben. Sie fangen an zu übertreiben. Wir haben kein Brot, kein Wasser, also keine Nahrung, keine Möglichkeit zu überleben. War das denn richtig? Gott hat sie versorgt. Tag für Tag hat er sie versorgt. Sie hatten vielleicht nicht das, was sie sich gewünscht haben und vorgestellt haben, aber Gott hat ihnen das gegeben, was nötig war. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Ja, kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass das im Laufe der Zeit geschieht, dass es nicht so einfach war. Aber sie waren versorgt auf dieser langen Wanderung durch die Wüste. Sie fangen an zu übertreiben und sie klagen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das? Kann man auch, können wir auch als Christen so sehr leiden, so sehr unglücklich sein über die Lebensumstände, dass wir sogar unsere Errettung, unser Leben mit Jesus in Frage stellen? Wenn ich kein Christ wäre, dann wäre vieles einfacher gewesen oder geblieben. Dann müsste ich dies nicht tun und jenes nicht tun. Manches wäre doch viel angenehmer gewesen in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht manchmal so weit kommen kann, dass man sogar im Klagen seine Erlösung, das, was eigentlich die größte Freude einmal gewesen ist im Leben, dass man Jesus kennengelernt hat, dass man das in Frage stellt. Aber ich glaube zumindest das, was in dieser Geschichte uns gesagt wird, dieses Meckern, dieses Murren, dieses Übertreiben und Schwarzmalen der eigenen Lebenssituation, ich würde sagen, das ist uns bestimmt nicht unbekannt. Ich kenne das in meinem Leben, wo man unzufrieden ist, wo man seinen eigenen Gedanken und seinen Gefühlen freien Lauf lässt und einfach nur noch das Negative sehen kann und wahrnehmen kann. und den großen Blick für die Zusammenhänge, für Gottes Liebe, für seine Erlösung aus dem Auge, aus dem Blick geraten kann. Ungeduldig und undankbar sehnt man sich nach Dingen, nach Wegführungen, die angenehmer sind, die einem logischer erscheinen. Jesus ist gestorben für unsere Undankbarkeit, für unsere Ungeduld, für unsere Nörgelei. Aber Jesus ist auch gestorben, die Schlange damals wurde auch erhöht, damit wir umkehren, damit wir eine Chance zur Umkehr haben. Ich habe so den Eindruck, wenn ich diese Geschichte lese, so fremd sie uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch sein mag, aber das, was hier geschieht, ist in Gottes Augen offensichtlich kein Kavaliersdelikt. Sicher gab es in der Wüste an vielen Stellen die ein oder andere giftige Schlange, auf die das Volk getroffen ist. Aber hier ist es ganz deutlich so formuliert. Da sandte der Herr diese Schlangen. Offensichtlich ein sehr bewusstes Handeln Gottes. Ausdrücklich zu diesem Zweck gesandt. Das will vielleicht so gar nicht in unserer Vorstellung von einem liebenden Gott passen, an den wir glauben. Von einem Gott, von dem wir uns erhoffen, dass er uns trägt, dass er uns mit Liebe umgibt, dass er uns segnet. Gott greift korrigierend ein. Und diese Situation war für das Volk sicherlich schwierig, ihren Gott so zu erleben. Jemand sagte einmal, bevor man wirkliche Heilsgewissheit hat, braucht man erst einmal Unheilsgewissheit. Ich glaube, in so einer Situation stand das Volk hier, dass sie einfach an ihre Grenzen gekommen sind, dass sie nicht mehr ein- noch auswussten, dass sie keine eigenen Möglichkeiten mehr hatten, sich zu behelfen, aus dieser Notsituation herauszukommen, ähnlich wie es in Ägypten ja gewesen ist. Sie waren darauf angewiesen, auf Hilfe von außen, auf Hilfe von Gott. Und wer kann es ihnen verdenken, wenn man Hilfe braucht? Wer würde sie nicht suchen? Hilfe im Krankheitsfall von dem Arzt ist doch logisch. Und sie tun das einzig Logische, das einzig Richtige. Sie wenden sich an den, gegen den sie gerade noch angeklagt hatten, wo sie gemurrt hatten, Mose, hilf uns, wir haben gegen dich und wir haben gegen den Herrn gesündigt. Es ist ihnen deutlich geworden. Die Schlange wurde erhöht. Jesus Christus ist gestorben, damit wir die Chance haben, umzukehren. Ich glaube, manchen Menschen muss man das nicht erzählen, dass sie Hilfe nötig haben. Es gibt Menschen, für die ist ihr Dasein, ihr Leben vielleicht eine Hölle schon im Diesseits. Das fängt an mit einer kleinen Versuchung, die irgendwann zur Sünde wird und die dann vielleicht irgendwann durch Sucht zu einer richtigen Krankheit werden kann. Und das Leben, die eigene Persönlichkeit, Ehe, Familie, Beruf können zerstört werden durch solch ein Verhalten, durch solch eine Krankheit im Endeffekt. Ganz klar, dieser Mensch braucht Hilfe. Aber wie ist das mit vielen anderen, die ein ordentliches Leben führen, wo alles ganz normal verläuft, so wie man sich das vielleicht vorstellt, wo alles in geordneten Bahnen verläuft? Nehmen wir das wahr? In unserem Leben, in unserem Alltag, nimmt jeder von uns das wahr, dass wir eigentlich als Sünder in Lebensgefahr stehen? Dass wir Gottes Hilfe brauchen? Wenn Hilfe Not ist, dann sucht man sie. Das ist logisch. Ich habe das neulich erlebt. Ich war in der Neuen Mitte in der Buchhandlung und plötzlich wurden wir alle mitten am Tag rausgeschickt. Hektisches Treiben, Unruhe, alle wurden rausgeschickt. Das Gebäude musste verlassen werden, die Türen wurden geschlossen. Und plötzlich sah man ein paar Feuerwehrwagen, die da um die Ecke fuhren und unten in die Tiefgarage rein. Vielleicht war es im Endeffekt doch nur blinder Alarm, weiß ich nicht. Es war relativ schnell der ganze Spuk vorbei. Aber wenn etwas Schlimmes passiert, da wird großer Aufwand getrieben. um zu helfen, um Not zu lindern. Und vielleicht ist das für uns, die wir vielleicht in unserem Leben gar nicht so die großen Schattenseiten erkennen können, ein Weg, uns dieser Frage zu nähern. Wenn das so gewesen ist, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, wenn es so gewesen ist, dass es nötig war, dass Jesus am Kreuz stirbt, diese Höllenqualen erleiden muss, diesen Weg gehen muss, dann muss es Gott verdammt ernst gewesen sein mit dem, was da geschieht. Dann muss irgendwie etwas Schlimmes passiert sein, was diesen Weg notwendig gemacht hat. Was hat Jesus alles durchgemacht? Die Qualen, die er in Gethsemane erlitten hat und dann am Kreuz letztendlich. Qualen, die er für jeden Menschen, für dich und für mich ausgestanden hat. Vielleicht nähern wir uns von dieser Sichtweise, dass auch wir Hilfe brauchen, dass wir verlorene Sünder sind, die auf die Liebe, auf die Vergebung Gottes angewiesen sind. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so ist Jesus erhöht worden, so ist Jesus gestorben, damit jeder von uns leben kann, damit jeder von uns das ewige Leben haben kann. Es ist gut, dass wir Jesus haben. Es ist gut, dass er für uns gestorben ist. Dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Jesus starb, damit wir im Glauben auf ihn schauen können. Jesus starb, damit wir gerettet werden könnten. Was Gott hier tut, ist etwas Besonderes, finde ich. Schon als Mose den Auftrag bekommt, diese eherne Schlange zu errichten, herzustellen, zu errichten, und dem Volk gesagt wird, wenn ihr diese Schlange anschaut, dann werdet ihr leben. So ist Jesus an das Kreuz geschlagen worden, und wir dürfen Jesus im Glauben, im Vertrauen dort am Kreuz sehen und gewiss sein, dass Gott unsere Schuld und Sünde vergibt. Aber es lag doch im Endeffekt damals in dieser Geschichte nicht an dieser Schlange, aber es wird vielleicht so ein kleines, ja, Geheimnis auch daran deutlich, dass das, was äußerlich ein Zeichen des Leidens ist, der Niederlage ist, des Scheiterns ist, dass das für uns zur Rettung wird. Wer am Kreuz gestorben ist, der hatte eine schlimme Karriere hinter sich. Das war ein Schwerverbrecher, der hatte was auf dem Kerbholz. Das Kreuz war ein Zeichen der Strafe. Aber Jesus, als ein ganz und gar Unschuldiger, er hing für uns an diesem Kreuz. Und wenn wir ehrlich sind, also mir geht das immer so, von der Vorstellung her ist das ja eigentlich schwer. Was ist da wirklich geschehen? Was hat Gott da wirklich gemacht? Wir haben seine Versprechen, seine Zusagen in seinem Wort, dass wir dadurch Vergebung haben, dass uns Gottes Liebe dadurch begegnet und dass wir in die Gemeinschaft mit Gott gerufen werden durch das, was Jesus getan hat. Aber wirklich verstehen, was da geschehen ist, wer könnte das von sich behaupten, dass das möglich ist? Selbst Paulus, der viele tiefe theologische Gedanken hatte und philosophisch auch sehr bewandert war, er formuliert das im Korintherbrief so: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Wenn man anfängt, das zu durchdenken, drüber nachzudenken, was das bedeutet, eigentlich ist es töricht, was Gott da tut. Aber für den, der das, was Jesus am Kreuz tut, im Glauben erfasst und annimmt, für den ist es wirklich eine Kraft, die ihm dazu dient, dass er das ewige Leben bekommt, dass er mit Gott leben kann. Spurgeon war ein Mann, der in seiner Jugend viel vom Glauben gehört hatte, von Jesus gehört hatte, so in der Theorie wahrscheinlich alles wusste, wahrscheinlich irgendwie alles erzählen konnte, oder als Jugendlicher zumindest. Aber er berichtet, dass er lange Jahre eigentlich sehr, sehr unzufrieden war, auf der Suche war, dass er das eigentlich nicht wirklich packen konnte, worum es ging. Und er berichtete, dass er einmal sonntags auf dem Weg zum Gottesdienst gewesen sei, von einem Schneesturm überrascht, und es trieb ihn so aus Schutz in ein Seitengässchen und er geriet dann dort in eine kleine Methodistenkapelle, wo sich knapp 20 Leute getroffen haben, Gottesdienst gefeiert haben. Da vorne stand ein Laienprediger und er las einen Bibelvers vor aus dem Alten Testament. Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden. Oder nach Luther, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet werden. Und dieser Mann sprach Spurgeon damals ganz direkt an. Sprach ihn an, schau auf Jesus, wende dich zu Jesus. Und Spurgeon berichtet das so, er konnte es eigentlich nicht erklären. Und ich glaube, das ist oft, ja, vielleicht fast ein bisschen das Geheimnisvolle. Wir können es letztlich nicht wirklich fassen und erklären. Aber er war in diesem Moment so angesprochen von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Gott hat ihm diese Gnade geschenkt, dass er es erkennen durfte, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. Dass er eigentlich nur auf Jesus Vertrauen brauchte und dass das die Grundlage seiner Freude, seiner Seligkeit ist. In diesem Moment hatte er das erfasst. Gott hat ihm diese Gnade geschenkt. Schau auf Jesus, der am Kreuz hängt, der für dich gestorben ist, der alles für dich getan hat. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste Jesus erhöht werden, damit wir das ewige Leben haben könnten, damit wir glauben könnten. Wer Jesus im Glauben am Kreuz erblickt, der darf sich seiner Errettung gewiss sein. Wir stehen kurz vor Ostern, wir werden das bedenken und feiern. Auch bei diesem Abendmahl werden wir gewiss wieder daran denken. Jesus ist für uns gestorben. Es ist ein Grund einfach der Dankbarkeit, dass Jesus alle unsere Schuld, alle unsere Sünden getragen hat. Wenn Gott das mit der Sünde so ernst war, dass er seinen Sohn gegeben hat, so eine große Rettungsaktion zu starten, dann lasst uns auch auf Jesus schauen, der am Kreuz hing, für alles, was in unserem Leben war, was uns und was vor allem Gott nicht gefallen kann. Jesus liebt uns von ganzem Herzen durch und durch. Das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann, wenn wir das im Glauben wirklich erfassen, wenn wir Jesus am Kreuz sehen und begreifen, ja, das ist für mich geschehen. Amen.